Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Zu der sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt.
Die anderen in meinem Dorf lernen wenig dazu und auch die Regierung tut nicht viel für unsere Region. Ich sehe in dieser Technologie eine Chance, auch um mich selbst weiterzuentwickeln und auf meinen eigenen Füßen zu stehen. Ich will das alles selbst aufbauen und unabhängig sein. Ich finde es wichtig, nicht stehen zu bleiben. Ich habe die Möglichkeit, das zu tun und will das Wissen in meine Region tragen.
Daniel Düsentrieb ist eine Comicfigur von Walt Disney, der die Gestalt eines anthropomorphen Huhns hat, Diplom-Ingenieur ist und von Beruf Erfinder. Sie werden in der heutigen Weltzeit so einige einfallsreiche Düsentriebe in Menschengestalt aus Thailand kennenlernen, wie den gerade gehörten, die sich für erneuerbare Energien und Klimaschutz einsetzen. Und das ist auch nötig, ist doch das südostasiatische Land besonders vom Klimawandel betroffen. Während etwa die Riesenmetropole Bangkok Überschwemmungen wegen des wachsenden Meeresspiegels befürchten muss, mehren sich die Orkane in den Küstenregionen. Thailand hat das Problem erkannt, bringt den Kampf gegen den Klimawandel aber nur langsam voran. Immer mehr Menschen hier aber finden, es muss sich endlich etwas bewegen. Jenny Gensmer hat einige von ihnen getroffen.
Es ist laut auf dem Universitätsgelände von Chiang Mai, der 130.000 Einwohner zählenden Stadt ganz im Norden von Thailand. Die Chiang Mai University oder CMU befindet sich etwas außerhalb des historischen Stadtkerns, malerisch gelegen am Fuß des Berges Doi Suthep. Die Institute sind umringt von Bäumen. Es gibt kleine Seen, Eichhörnchen huschen vorüber und dazwischen überall Motorräder.
This area, like, all for motorbikes.
Schau mal, dieser Hof hier wurde allein für Motorräder angelegt. Du kannst dir vorstellen, wie viele Studierende mit dem Motorrad kommen. Und das ist nur einer. Wir haben viele dieser Parkplätze hier. Da drüben ist noch einer. Und dann gibt's noch die da drüben, die zu den Studentenwohnheimen gehören.
Das ist Nadja Lee. Unikleidung, schwarzer Rock, weiße Bluse, über der Schulter eine weiße Handtasche. Mit beiden Armen umschließt sie ein paar Hefter und eine Laptoptasche. Ab und zu streckt sie den Arm aus.
There's only one bike.
Schau mal, da ist ein Fahrrad.
And the rest are all motorbikes.
Alles andere sind Motorräder.
And motorbikes everywhere.
Überall Motorräder.
I mean, but one picture, million words.
Ein Bild, Millionen Worte, sagt sie. Und zeigt auf den Fahrradparkplatz, der offenbar in diesem Moment von nur einer Person genutzt wird. Eigentlich wollte die 22-jährige Sozialwissenschaftlerin im vierten Semester auf die ganzen Sticker hinweisen, die auf dem Universitätsgelände verteilt sind. Sie wollte zeigen, wie die CMU ihre 15.000 Studierenden damit zum Wasser- und Stromsparen animieren will, zum Mülltrennen und zum Recyceln von Plastikflaschen. Aber auf dem Rundgang vorbei an der Bibliothek und den Instituten bis hin zur Unimensa wird deutlich, was das eigentliche Problem der CMU ist. Doch die Lösung für den Transport, die gibt's schon, lächelt Natalie.
You notice the shuttle bus? Those purple buses, those are the shuttle bus for students.
Hast du den Shuttlebus bemerkt? Diese lila Busse, das sind die Shuttlebusse für Studierende. Die fahren über das ganze Universitätsgelände. Es gibt verschiedene Linien, die sind auf die Stundenpläne abgestimmt. Für Studierende, die kein Motorrad haben, sind sie nützlich, weil sie nicht überall hinlaufen müssen und dann vielleicht nicht gleich denken, dass sie auch ein Motorrad brauchen. 15 Studierende passen in einen Shuttlebus. Man kann also 15 Motorräder einsparen. Und wenn man 10 Shuttles hat, dann sind es schon 150. Und die Busse sind elektrisch. Sie verschmutzen also nicht die Luft in der Stadt.
Elektrische Busse auf dem Campus. Doch viele Studierende kommen von weit außerhalb, sagt Nadja Lee noch. Seit Jahren gehört Chiang Mai nach der Hauptstadt Bangkok zu den Städten mit der höchsten Luftverschmutzung in Thailand. Anfang des Jahres haben Bangkoks Feinstaubwerte den thailändischen Durchschnitt über Tage hinweg um das Dreifache überschritten und einen blassen Schleier über die Stadt gelegt. Öffentliche Verkehrsmittel gibt es nicht in Chiang Mai. Die Alternative zum Motorrad sind Tuk-Tuks oder kleine rote Trucks, die wie Sammeltaxis funktionieren. Die starke Luftverschmutzung in den Städten, vor allem durch Autos und Motorräder, ist aber nur ein Teil des Klimaproblems, mit dem Thailand konfrontiert ist. Die Bevölkerung des Landes wächst und braucht immer mehr Strom. Nicht nur um ihren eigenen Bedarf zu decken, sagt Kritikya Pornwongsa vom Public Policy Studies Institute, eine NGO, die zu Klima- und Energiepolitik forscht. Als die Regierung den Energiebedarf für Thailand errechnen wollte, habe sie ein entscheidendes Detail außer Acht gelassen, sagt sie.
They count only population of Thailand and the growth in population in Thailand. They forget to count.
Sie haben zwar die Bevölkerung gezählt und das Wachstum mit eingerechnet. Was sie aber vollkommen vergessen haben, ist die Zahl an Touristen, die jedes Jahr steigt. Ab dem Jahr 2020 rechnen wir mit etwa 50 Millionen Touristen jedes Jahr. Und wenn wir davon ausgehen, dass sie für eine Woche bleiben, dann würde das einem Bevölkerungsplus von weiteren 5 oder sogar 10 Millionen Menschen entsprechen, die auch alle Energie und andere natürliche Ressourcen verbrauchen. Das heißt also, unser Energiebedarf wird höher sein, als wir dachten. Und um den zu decken, müssen wir mehr Strom oder Energie produzieren.
Und das angesichts eines immer deutlicher werdenden Klimawandels in Thailand. Was Kritikyapon immer wieder erwähnt, ist die neue Unvorhersagbarkeit der Natur. Jahreszeiten, Temperaturschwankungen, Regenfälle. Alles ist unregelmäßiger geworden. Auch Naturkatastrophen sind ein immer größeres Problem.
Wir haben Mega Flood in 2011, right?
2011 hatten wir eine Megaflut hier in Thailand in einem Ausmaß, das einmal in einem Jahrhundert vorkam. Nun gibt es Studien, wonach diese Arten von Überschwemmungen in Zukunft 4-mal in 100 Jahren vorkommen sollen. Aber die Frage ist wann? Alle 25 Jahre? Oder 4 Jahre in Folge und dann 100 Jahre Ruhe? Dazu gibt es keine Erkenntnisse.
Kritikyapon sitzt an einem runden Holztisch im Hof eines traditionellen Restaurants im südöstlichen Teil von Chiang Mai. An einem milden, sonnigen Tag wie diesem scheinen die Auswirkungen des Klimawandels wie ein abstraktes Problem, das an einem anderen Ort stattfindet. Aber dass etwas passieren muss, ist spätestens seit den 90er Jahren immer wieder in unterschiedlichsten Konzept- und Strategiepapieren der thailändischen Regierung zum Klimaschutz und zur Förderung von erneuerbaren Energien festgeschrieben worden. Die Emissionen sollen gesenkt, das Bewusstsein gestärkt und internationale Kooperationen gefördert werden.
Ich glaube, wir haben viel zu viele Strategien und Pläne aufgestellt. Viel zu viele Pläne gegen den Klimawandel. Unser größtes Problem ist die Umsetzung. Der ganze Prozess ist viel zu ineffektiv.
Was unter anderem daran liegt, dass der Kampf gegen den Klimawandel in Thailand nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sagt sie. Aber das hält Kritikyapon auch nicht für den richtigen Weg. Thailand könne nicht von heute auf morgen auf erneuerbare Energien umsteigen, wenn es den Bedarf decken und den Preis stabil halten wolle. Myanmar will sein Erdgas in Zukunft nicht mehr nach Thailand exportieren, weil es die Energie selbst braucht. Gegen Atomenergie gibt es seit Fukushima massive Proteste. Deshalb bleibt die Kohle immer noch sehr wichtig. Vor allem mit Blick auf die Ziele der Militärregierung, die sich 2014 an die Macht geputscht hat. Sie will Thailand weiterhin als Regionalmacht behaupten. Und da steht eher die Förderung von schnell zugänglichen als nachhaltigen Energien im Vordergrund. Thailand ist immer noch ein Land im Entwicklungsprozess, schreibt Kritikyapon später noch in einer E-Mail. Natürliche Ressourcen, die Verbesserung und der Schutz der Umwelt sind keine Priorität bei uns, die wie eine Frage um Leben und Tod behandelt wird. In diesem Sinne, so schreibt sie, brauchen wir einen Kickstart. Weit entfernt vom sonnigen Chiang Mai, etwa eine Stunde von der südlich gelegenen Provinzhauptstadt Nakhon Sien Thammarat am Golf von Thailand entfernt, hat es gerade für einen Moment aufgehört zu regnen. Der Wind hat nasse Blätter auf dem grauen Geisterhäuschen verteilt, das einem Tempelgebäude in Miniaturgröße gleicht und das bei jeder thailändischen Familie im Garten oder für öffentlichen Gebäuden steht. Dieses hier gehört zum Elternhaus von Somphuen Shwayare. Der Mann mit der Brille und dem freundlichen Blick gestikuliert gerade inmitten einer Gruppe von Männern und Frauen, die aus der ganzen Region angereist sind, um ihn zu treffen. Somphuen steht vor der geöffneten Heckklappe seines silbernen SUV, hält einen Akkuschrauber in die Höhe und drückt einen Knopf an einem der vielen Geräte in seinem Kofferraum. Der Beweis. Der Strom aus den Solarmodulen, die Somphuen auf dem Autodach installiert hat, fließt mit Gleichspannung in den Wechselrichter und kommt mit Wechselspannung wieder raus. Kann jeder zu Hause nachmachen. Das ist seine Botschaft.
And then this one, the line that it connect to the house. And during the night time, it will feed the power from battery.
Hier, dieses Kabel ist mit dem Haus verbunden. Und in der Nacht speist es die Energie aus der Batterie hier im Auto in das System des Hauses. Da mischt es sich dann mit dem Strom aus dem öffentlichen Netz. Hier, da sieht man es, die Lampe leuchtet.
Somphuen ist eigentlich Mathematik- und Informatik-Dozent an der Prince of Songkla University in Pattani, etwa 2 Stunden weiter südlich von Nakhon gelegen. Immer an den Wochenenden wird er zum Aktivisten und fährt in entlegenste Dörfer, um zum Beispiel über das Haus seiner Eltern zu sprechen, das er über Jahre hinweg mit Solarzellen, Biogasanlagen und Wasserpumpen ausgestattet hat. Sein modifizierter Wagen ist wie ein fahrendes Klassenzimmer, erzählt er. Wenn es bei einem Workshop spät wird, nutzt er die solarbetriebenen LED-Scheinwerfer auf dem Autodach, um das Klassenzimmer im Freien zu beleuchten. Oder er kocht Reis mit der überschüssigen Energie. Heute braucht er beides nicht. In seinem Elternhaus hat er das Zimmer mit den Stromnetzanschlüssen freigeräumt und einen Beamer aufgestellt und unzählige Utensilien bereitgelegt. Je später es wird, desto mehr Kabel, Batterien, Motoren, Schläuche und Wasserpumpen sammeln sich auf dem Boden und zwischen den Teilnehmern. Diese Wasserpumpe hier reicht bis zu 15 Meter Tiefe, erklärt er. Man kann sie an ein Solarpanel anschließen, so ähnlich wie das, was er seinen Gästen eben im Garten gezeigt hat. Es schwimmt auf einem Tümpel hinter dem Haus seiner Eltern und dreht sich mit dem Verlauf der Sonne. Wenn nicht genug Regen fällt, können sie mit der Pumpe ihre Reisfelder bewässern und tagsüber das Wasserreservoir auffüllen. Der Stromverbrauch, sagt Somphuen, ist abends am höchsten. Dann können wir die Energie nutzen, die wir am Tag über die verschiedenen Systeme gespeichert haben. Dezentrale Energieversorgung heißt auch, seinen Energieverbrauch zu planen, findet er.
I mean this idea to optimize the energy when many household try to.
Es geht darum, den Energiefluss zu optimieren. Haushalte können ihre eigene Energie produzieren und damit ihren Stromverbrauch um 10, 15 oder sogar 50% und mehr senken. Wenn sie das tun, dann kann mehr Energie aus der zentralen Stromversorgung, zum Beispiel für Unternehmen oder die Industrie, verwendet werden. Das ist die Idee. Die Regierung muss nicht für die Haushalte zahlen. Sie muss ihnen nur die Möglichkeit geben, ihre eigene Energie zu produzieren. Dann sinkt auch der Energiebedarf.
Konsumenten sollen zu Produzenten werden. Das ist das, was sich Somphuen für die Zukunft wünscht. Gerade zeigt er eines seiner Lieblingsgeräte. Einen Hometrainer, den er zu einem Antriebsrad umfunktioniert hat, um Energie zu erzeugen. Es sei doch absurd, für das Fitnessstudio Geld zu bezahlen. Besser, man macht Sport, während man sein Reiswasser zum Kochen bringt und spart dabei Strom, findet er. Vom Fahrrad heruntergeklettert ist eben Prasit Nuidam. Der ruhige Mann mit der blauen Mütze hat ein Stück Land weiter nördlich von hier in der Region Somphuen. Er ist 3 Stunden gefahren, um Somphuen hier zu treffen. Er kennt ihn aus dem Internet und will nun selbst mit Solaranlagen anfangen.
Die anderen in meinem Dorf lernen wenig dazu und auch die Regierung tut nicht viel für unsere Region. Ich sehe in dieser Technologie eine Chance, auch um mich selbst weiterzuentwickeln und auf meinen eigenen Füßen zu stehen. Ich will das alles selbst aufbauen und unabhängig sein. Ich finde es wichtig, nicht stehen zu bleiben. Ich habe die Möglichkeit, das zu tun und will das Wissen in meine Region tragen.
Prasit will erst einmal anfangen, ein Bewässerungssystem zu installieren. Vollkommen unabhängig sein vom öffentlichen Stromnetz kann er sich noch nicht leisten. Er hofft aber, dass vielleicht reichere Menschen irgendwann sehen, was er aufgebaut hat. Und dass sie sich davon inspirieren lassen, erzählt er. Als sich die kleine Gruppe nach dem langen Tag verabschiedet und draußen wieder ein neuer Regenschau begonnen hat, sitzt Sompon noch auf einer der Holzbänke, umringt von all seinen Workshop-Utensilien. Er ist überzeugt davon, dass er Teil eines Prozesses ist, der Menschen dazu bringt, nachzudenken und sich als Teil eines größeren Systems zu verstehen.
Es geht darum, das Wissen von den Universitäten in die Dörfer und Gemeinden zu bringen. Die Technik ist nicht so kompliziert. Wir müssen nur schaffen, sie so zu erklären, dass die Menschen sie verstehen. Sie müssen merken, dass es einfach ist.
Die Energiewende in Thailand eine Art Grassroot-Bewegung? Sompon findet genau das. Die Menschen kennen ihre Region am besten und können ihr Energiemanagement selbst in die Hand nehmen.
We don't need to create the new power plant that make conflict.
Dafür müssen wir keine neuen Kraftwerke bauen, die Konflikte in die Gemeinden bringen. Wie das Kohlekraftwerk, das bald ein ganzes Dorf verdrängen soll. Hunderte Familien müssen umziehen und woher wollen wir wissen, dass sie danach auch weiterhin ein gutes Leben führen können?
Sompon meint den Bezirk Thepa in der Provinz Songkhla. Eine Küstenregion am Golf von Thailand, nahe seiner Heimatstadt. Wer in die Region fährt, sieht überall rote und grüne Fahnen am Wegesrand. Die Menschen haben sie an ihren Hauseingängen oder an Straßenschildern befestigt. Viele sehen von Wind und Wetter schon sehr mitgenommen aus. Die Fahnen sind ein Symbol dafür, wie gespalten die Bewohner der Provinz seit gut 3 Jahren sind. Geteilt in Befürworter und Gegner eines Kohlekraftwerks, das hier gebaut werden soll. Eines der Zentren der Kraftwerkgegner ist eine muslimische Privatschule, in der gerade der Unterricht beginnt. Die letzten Schülerinnen und Schüler, je nach Jahrgang in blauen oder roten Schuluniformen, verschwinden kichernd in ihren bunten Klassenräumen.
This room in school needs an office room.
Sumitra Sangwanish, silberne Brille, braunes Kopftuch, hat die Schule zusammen mit ihrem Mann gegründet. Mit einem ihrer beiden Kinder auf dem Arm und einem stolzen Lächeln geht sie in das Lehrerzimmer. Rosa Steinwände mit eingelassenen Ornamenten, pinke Vorhänge, Holzregale mit bunten Ordnern, grüne Tafel und ein Anschlusskasten für die Solaranlage.
In the center of school, this room is very important. A sample for people, because this room uses solar cell.
Dieser Raum ist das Zentrum der ganzen Schule. Er ist sehr wichtig, weil wir den Strom hier drin von den Solarzellen auf dem Dach gewinnen. Er ist eine Art Vorzeigeprojekt, weil wir zusammen mit Sompon hier Trainings organisieren. Für Menschen, die von außerhalb kommen und lernen wollen, wie das System funktioniert.
The method to use the solar cell.
Unterstützung von der Regierung bekommt die Schule kaum, sagt Sumitra. Das Geld reiche noch nicht einmal, um die Schulkosten zu decken. Projekte wie die Solaranlage habe sie mit ihrem Mann aus der eigenen Tasche bezahlt. Eine Investition, damit es den Energieverbrauch aus dem öffentlichen Stromnetz senkt und sie Geld sparen können. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Die Electricity Generating Authority of Thailand, kurz EGAT. Das staatliche Unternehmen hat der Bevölkerung in der betroffenen Region vor fast 4 Jahren mitgeteilt, dass sie hier in ihrem Bezirk ein Kohlekraftwerk bauen wollen. Und einen Hafen, von dem aus die Kohle zur Verbrennung aus Indonesien und Südafrika eingeschifft werden soll. Seitdem ist auch für sie das Thema Unabhängigkeit wichtiger geworden, sagt Sumitra. Und zeigt auf eines der vielen Bilder an der Wand.
And this is Mecca from Saudi Arabia. That the people go to Saudi Arabia to.
Dieses Bild dort zeigt Mekka in Saudi-Arabien und die Menschen bei der Hajj. Hier gegenüber sind Bilder von allen Dingen, die uns wichtig sind. Die Muschel steht für den Strand und das Meer. Dort sieht man Kinder und da hinten Männer beim Fischen. Das alles passt nicht zusammen mit dem Kraftwerk, das hier gebaut werden soll. Wenn der Premierminister herkäme und sich das alles ansehen würde, er würde das Projekt nicht unterschreiben. Wenn sie das aber umsetzen, dann wird die gesamte Dorfgemeinschaft umziehen müssen. Dann ist hier niemand mehr. Deshalb ist das Projekt schädlich für uns. Aber dafür interessiert sich die Regierung nicht. Vielleicht sind wir denen auch egal. Vielleicht denken sie, die sind ja arm oder die sind ja Moslems. Wenn du dir die Region hier ansiehst, wirst du sehen, wie die Menschen gegen das Projekt ankämpfen.
Einer dieser Menschen sitzt gegenüber der Schule an einem der langen, mit Wellblech überdachten Tische, die später noch zur Schulmensa werden. Chamit Chatem hat sich ein schwarz-weiß gestreiftes Hemd um die Hüften gebunden. Eine Stofftasche hängt über seiner Schulter, auf dem Kopf trägt er eine dunkelrote Gebetskappe. Chamit ist Fischer. Er kommt oft hierher, um sich mit anderen Dorfmitgliedern zu beratschlagen, wie es weitergehen soll.
Wir haben alle unsere Standpunkte und Fakten in einem Report zusammengefasst. Den haben wir dem Umweltkomitee geschickt. Danach soll es dann an die Regierung gehen, damit der Premierminister, der dem Umweltministerium vorsteht, selbst darüber entscheiden kann. Wir wollen den Premierminister nochmal treffen und ihn davon überzeugen, dass das Kraftwerk unser Land zerstört. Ich werde alles daran setzen, dass wir dieses Kraftwerk verhindern.
Auch Somphan Chwayare hat sich schon mehrfach öffentlich an den Premierminister gewandt und für seine Idee geworben, dass die Energie von den Menschen selbst kommen sollte. Er würde ihm persönlich eine Solaranlage aufs Dach bauen, sagt er. Dann wäre auch der Premierminister Teil eines Veränderungsprozesses, wie ihn sich Somphan vorstellt.
If the Prime Minister thinking, acting, doing.
Wenn auch der Premierminister mitmachen würde beim Nachdenken, Handeln, Lehren und Transformieren, dann könnte er jeden Tag, jede Woche so viele Dinge tun. Das ist der Punkt. Das wäre der Kickstart. Und das würde ich dem Premierminister sagen. Ich habe schon gekickt, aber ich brauche dafür sehr viel Kraft. Und es kann sein, dass trotzdem nichts passiert. Aber wenn du es mit einem Kickstart versuchst, brauchst du nur ein ganz klein wenig und kannst trotzdem viel erreichen.
I kick very strong, but nothing happened. But if he kick very little, many things will be happen.
Thailand und der Klimawandel. Ist Leben ohne Motorrad möglich? Jenny Gensmer berichtete für die Weltzeit. Weggesperrt in Indien. Hilfe für statt Stigmatisierung von psychisch Kranken. Das ist das Thema für unseren Podcast morgen. Gern mal vorbeischauen. Danke fürs Zuhören, sagt Isabella Kohler.